What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Und schon ist wieder eine Woche rum und auch ein Formel-1-Rennen. Das ging ganz schön fix, mein lieber Mann. Australien, großer Preis in Melbourne. Und wir sind, um das nochmal zu erklären, natürlich nicht alle am gleichen Ort. Die Sandra und ich, wir in München, jeweils zu Hause. Und der Peter, unser kleiner Globetrotter. Peter, wo bist du denn? Wir sind uns alle per Teams zugeschaltet, können uns sehen. Du sitzt da irgendwie am Fußboden. Was ist denn da los? Wo bist du?
Ich bin in der Lounge. Ich bin in der Lounge von Thai Airways in Bangkok, wo ich zwischengelandet bin. Also von Melbourne ging es nach Bangkok und dann geht's jetzt in knapp 2 Stunden weiter nach Deutschland. Und dann bin ich auch froh, weil das Wochenende schon auch intensiv war. Ich meine, dir muss ich nicht sagen, Sascha, genau in die andere Richtung. Wahnsinnig früh aufgestanden jeden Tag und hier haben sich dann diese 9 bzw. 8 Stunden dann am Sonntag, weil die Zeit ja hier umgestellt wurde, auch bemerkbar gemacht. Also diesen Jetlag, so richtig los wirst du dann halt nicht über 4 Tage, ne?
Ja, also wir reden auch gleich, wenn ihr natürlich drauf wartet, natürlich gleich über das, was da alles passiert ist am Wochenende, wollen euch aber jetzt so ein bisschen unsere Eindrücke erzählen und euch ein bisschen erzählen, wie wir das Wochenende so verbracht haben. Sandra, du warst quasi in der Zuschauerrolle. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir wirklich dann den Wecker tatsächlich für jede Session gestellt hast, aber das Rennen hast du jetzt zumindest mitbekommen.
Ich muss tatsächlich sagen, ganz ehrlich zugestehen, habe ich nicht jede Session von Anfang bis Ende verfolgt, ja, tatsächlich nicht, aber natürlich das Rennen von vorne bis hinten, also da war ich auch von Anfang an definitiv mit dabei, allerdings halt auch in der, ich sage jetzt mal, wie du es gerade schon gesagt hast, gemütlichen Zuschauerposition, noch im Schlafanzug auf dem Sofa mit dem Kaffee, also das war schon jetzt auch mal gar nicht so schlecht und ich habe ja ehrlicherweise die Tage aber schon auch so ein bisschen mit dem Peter und mit unserem Team vor Ort mitgebracht, gelitten, weil das Wetter war ja echt gruselig, was man so gar nicht so erwartet, ne, von Australien. Jeder denkt bei Australien immer daran, boah, super Sonnenschein, alles heiß, super toll, schicki schicki. Und ihr Jungs habt, glaube ich, echt richtig, richtig gefroren da, ne?
Ich hab gewarnt, Peter.
Du hast gewarnt. Du hast den Reklamierarm wieder oben gehabt. den erhobenen Zeigefinger in dem Fall. Ja, aber also ich hatte einfach mal gar keine Klamotten mit dabei, weil ich nämlich auf den letzten Drücker zunächst meinen ersten Anschlussflug noch Richtung München bekommen habe, beziehungsweise von Hamburg nach München gab es schon solche Verzögerungen, dass mein Anschlussflug wackelte nach Australien und das hatte zur Folge, dass mein Koffer nicht mitgekommen ist. Und dann stand ich da am Mittwochabend, da am Band, auch nicht das erste Mal, muss man ja auch sagen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass der Koffer dann nicht da war. Und das ist dann halt schon echt nervig, zumal man ja auch einfach sagen muss, bei der vielen Reiserei fällt es einem doch mal mehr auf, dass einfach an den Flughäfen grundsätzlich einfach gerade ein Chaos ist, in Deutschland sowieso. Den Eindruck hat man, leider sind die ganzen Fluglinien auch unterbesetzt, das hört man ja auch aus Gesprächen raus mit Mitarbeitern, sei es von der Lufthansa oder auch von anderen Airlines. Und das hilft dem Ganzen natürlich nicht. Es hat auch dann eine Weile gedauert. Ich habe die Erfahrung ja auch schon gemacht im letzten Jahr, nach dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi und habe nur gedacht, so hoffentlich kommen die Sachen überhaupt irgendwie an. Und wenn sie erst in Hamburg dann nächste Woche wieder sind, dann wäre es auch okay. Aber ich hatte das Glück, also Glück im Unglück, dass sie dann zumindest ab Freitagabend dann wieder da waren. Immerhin, sage ich mal. Aber klar, könnt ihr euch vorstellen, war da nervig. nervig. Donnerstagmorgen einmal kurz dann in die Stadt gegangen, um mir zumindest irgendwie meine Hose zu holen und einen Pullover. Ein paar Sachen hatte ich auch im Kleidersack natürlich dabei, den ich in der Hand hatte. Aber es war ein bisschen ein zäher Auftakt auf jeden Fall. Und wettermäßig, ja, war es nicht gut. Sonntag war es dann okay mit 18, 19 Grad und Sonne. Aber ja, Sascha, ich glaube, letztes Jahr hatten wir deutlich besseres Wetter. Jetzt ist es halt mal so gewesen. Im Schatten war es echt frisch, das muss man echt sagen. Wenn die Sonne da war, war es schön. Aber es war wirklich wie so ein typisches Aprilwetter auch in Deutschland. Über die Tage mal Regen, mal windig, mal war die Sonne draußen. Also es war nicht ohne. Und Timo, der ziemlich angeschlagen war, der hat sich auch echt schwer getan über die Tage. Ich hoffe, dass es ihm mittlerweile wieder besser geht. Er ist schon in Deutschland wieder.
Eieiei. Naja, ich hoffe, ihr habt euch da jetzt alle nichts weggeholt. Also hoffen wir mal, dass Timo wieder besser geht und ihr euch da aber auch nicht irgendwie verkühlt habt, ne? Weil das wäre jetzt auch nichts.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber es war echt ein typisches Wetter, um sich zu verkühlen. Wie war es für euch, Sascha? Wann, sag mal, wie du mal so aufgestanden bist, was war die früheste Zeit?
Die früheste Zeit war tatsächlich kurz vor eins. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann da durchmachen vielleicht, aber das kann man eigentlich nicht, wenn man arbeiten muss. Nee, das funktioniert kann man nicht. Dann nicht. Deswegen habe ich eigentlich angefangen, mich umzustellen so ab Mittwoch. Also ich bin eigentlich am Dienstag schon relativ zeitig ins Bett und habe versucht, am Mittwoch schon früher aufzustehen. Das habe ich dann so durchgezogen mit Donnerstag. Und da war ja noch dann Warm-up am Donnerstag ab 16.30 Uhr. Und ich habe dann Gott sei Dank danach noch Sport machen können. Also das hat mich dann auch ein bisschen müde gemacht. Das war dann auch ganz praktisch. Habe dann ziemlich schnell schlafen können. Und ja, am Ende waren es dann vielleicht 2,5 Stunden, die du dann wirklich schläfst. Und bin um eins dann aufgestanden und wir hatten um 1.45 Uhr deutscher Zeit dann die erste Besprechung. Ja, dann erstes Training war dann, glaube ich, um 3. Und ja, ich habe dann zwischen 4, da war dann das Training aus, und dem zweiten freien Training mich nochmal so für 40 Minuten hingelegt bei uns im Studio. Einfach, ja, wir haben so eine Art Liegesitze, das geht dann auch. Das sind ja super Sitze, da kannst du wirklich gut schlafen. Mal 40 Minuten so ein bisschen die Augen zugemacht. Ja, man schläft dann in Etappen. Das war dann am Samstag genauso. Und Sonntag vorm Rennen war ja dann fast wie ausschlafen. Das war ja dann 2.45 Uhr hat mein Wecker geschellt. Also das ging dann.
Ja, dass ich es mal gut gehen lassen, der Sascha. Aber ich finde, man merkt es dann schon so hinten raus, ja, ne, dass es dann doch ein bisschen zäher wird. Also na, auch jetzt so in Australien, also so einen richtig tiefen Schlaf, den kriegst du halt irgendwie nicht, weil es einfach so eine Zeitumstellung ist mit 9 Stunden. Also ja, ich habe es gemerkt dann am Sonntag, dass ich dann auch echt ganz schön Matsche war und jetzt auch. Und wie gesagt, auch echt immer Respekt vor den Leuten, die eben Schichtbetrieb arbeiten und auch immer früh nachts raus müssen. Sondern wir haben das auch mal erlebt, eine ganze Zeit lang bei den News, wo die früheste Schicht dann auch um 4 Uhr morgens anfing. Und wenn du Pech hattest, hattest du die Woche drauf dann die späte Schicht, wo es dann erst spät abends dann irgendwie losging. Also das ist für den Biorhythmus dann manchmal nicht ganz so einfach.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe vor allem festgestellt, es gibt Red Bull auch in Halbliterdosen oder fast Halbliter, wusste ich gar nicht.
Hättest du mal Tobi fragen müssen, der hätte
Tobi,
dir das sagen
Tobi,
können.
Unser Kameramann, der, ich weiß nicht, der trinkt da einiges weg an so einem Wochenende. Ich trinke das eigentlich weniger. Ich habe es aber dann doch gemacht und ich glaube, dadurch, dass ich das nie mache, hat es mir dann auch geholfen. Also ich, das wirklich, also es war zwar sehr süß, aber ich habe mir reingezogen. Ich habe mir natürlich den einen oder anderen, ihr könnt es euch vorstellen, der Herr neben mir, Ralf, hat natürlich mich ständig angeguckt und hat gemeint, ob ich jetzt irgendwie einen auf Berufsjugendlichen mache. Ich jetzt hier.
Aber Moment, nee, Moment. Ich hab bei ihm auch die Dose stehen sehen, als er so eine Instagram-Story gemacht hat. An seinem Platz stand auch so eine Dose. Da braucht er jetzt gar nicht ankommen.
Die habe ich ihm dann
von dem Kami 05.
Die habe ich ihm mitgebracht.
Von dem Kami 05 Liter Dose wahrscheinlich. Nee,
das war mein, ich habe die, also es ist ja bei uns eine klare Aufteilung. Ich habe mich ums Frühstück gekümmert. Ich war bei der Tankstelle, weil man kriegt ja um die Uhrzeit jetzt nichts Frisches. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Tankstelle hier bei uns bei Sky ums Eck, eine großartige Tankstelle. Und was ich dort wahnsinnig finde, ist...
Die Allgut, das ist
ja,
es, oder?
Richtig.
Ja,
die
ist super.
Eigentlich können sie uns jetzt sponsoren. Die Allgut. Also das war...
Die Unterföhringer.
aber da geht's ab am Abend und in der Nacht. Das war mir gar nicht bewusst. Also die ganze Tankstelle war voll.
Ja, ja.
Also da konntest du dir sämtliche Tuning-Cars, also vom... Ich wusste gar nicht, dass es noch ein Opel Kadett gibt, aber so Opel Kadett war da, Golf, dann BMW, alles mögliche Dreier-BMW mit den dicksten Auspuffrohren, die ich jemals gesehen habe, so ungefähr. Die waren alle an der Tankstelle. Getankt hat da niemand. Die haben da alle nur gegessen und getrunken.
Sascha, war die Polizei auch wieder da? Ich habe das früher ganz oft erlebt, dass da quasi Tuning-Treffen stattgefunden hat und aber die Polizei dort auch ganz gerne hinfährt, auch wenn die Nachtschicht haben, um Kaffee zu trinken und mal ein Päuschen zu machen. Und es ist dann, war dann immer extrem ulkig, wie dann immer die Tuning-Leute sich mit den Polizisten drüber unterhalten haben, was sie da so für Autos haben, weil ich habe das auch öfter mal mitgekriegt, wenn ich dann eben zur Frühschicht gefahren bin. Und finde aber zum Beispiel, diese Tankstelle, die hat sogar frisches Obst und das ist wirklich gar nicht mal schlecht. Also die sind inzwischen, glaube ich, auch so ein bisschen darauf eingestellt, auf die Tuning-Treffen Menschen, die da Samstagnacht dann die ganze Nacht verbringen und auch auf uns arme Tröpfe, die dann irgendwie morgens um 3 da irgendwie in den Sender fahren
müssen. Genau, also deswegen, also ich bin dann da jede Nacht dahin, habe dann Frühstück gekauft für den Ralf und für mich und für die Redaktion. Ich habe dann auch Gummibärchen und so Zeugs habe ich noch mitgenommen für alle und dann sind wir dann dahin. Und
hast du dich mal beliebt
gemacht? Ja. und da ging es los. Hat uns durch die Nacht gebracht.
Das Wochenende.
Hat uns jedenfalls ganz gut durch die Nacht gebracht. Aber auch da, ne, mal wieder, wir sagen es ja immer, der Ralf ist halt irgendwie, ich weiß nicht, der ist kein Mensch. Ich glaube, der ist kein Mensch. Der ist eine Maschine.
Der ist
halt auch dann um die. Aber wobei, er hat dann auch zugegeben, jetzt ist er auch mal müde. Aber das habe ich so von ihm auch noch nie gehört, so richtig. Aber er ist trotzdem der Frischere von uns beiden gewesen. Muss ich gestehen. War so. Aber gut.
Er braucht auf jeden Fall weniger Schlaf. Es gibt ja solche Menschen.
Das ist so.
Also das ist wirklich beeindruckend. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist wirklich auch bei uns in der Gruppe, ne, wenn wir alle unterwegs sind, der Erste, der morgens die ersten Bilder postet, vom Fitnessstudio zunächst, dann vom Kaffee, da ist noch immer kein anderer dann vorbei, ja, weil es doch immer so früh ist. Und dann erwachen wir dann auch so langsam.
Also ganz langsam.
Und kommen dann auch mal in die Pötte. Ja. Aber übrigens Australien, ne, weil wir gerade drüber gesprochen haben, also das Wetter, das wechselhafte Wetter, hat der guten Stimmung da keinen Abbruch getan. Wir sind ja da immer so 15 Minuten Laufweg entfernt von der Strecke, laufen durch den Albert Park, und das Rahmenprogramm ist ja dann schon, weiß ich nicht, morgens, wenn du die Augen aufmachst, hörst du die Autos dann schon auch aus dem Hotelzimmer heraus. Ist aber großartig, das muss man echt sagen. Also ich weiß nicht, am Tag, glaube ich, über 100.000 Zuschauer. Ich glaube, am Sonntag waren es 130.000. So ist es mir zumindest zugetragen worden. Und das macht schon Spaß, da vor Ort zu sein. Also die Australier lieben das schon. Und dieser Melbourne Walk, also ich glaube, ne, wir haben ja auch mit Nico Hülkenberg drüber gesprochen. Ich glaube schon, das ist der schönste Weg ist für die Fahrer in der Formel 1, um ins Fahrerlager zu kommen. Am Sonntag haben wir da auch mit Leuten gesprochen, die wirklich morgens um 6 Uhr da schon ihren Platz gesichert haben, um ganz vorne zu stehen, um ihren Idolen da dann zuzujubeln und Selfies zu machen und Autogramme zu holen. Also ja, ich mag das da wahnsinnig gerne, muss ich wirklich sagen. Also es ist schon irgendwie auch bei mir, ich würde schon sagen, Top 3 würde ich es auf jeden Fall mit eingliedern, der Australien Grand Prix, allein von der Stimmung her.
Ja, auf jeden Fall. Also allein die Art und Weise, wie man da auch empfangen wird, auch wenn man jetzt kein Rennfahrer ist. Und wie du schon sagst, der Weg dorthin durch diesen Park. Ja. Und dann, was ich immer toll fand, war mit der Weg über diese Pontonbrücke da, mitten über den See drüber. Ja. Allein das fand ich schon, wenn es dann so schwankt und so. Und das fand ich schon toll. Also allein dorthin zu laufen, jeden Morgen
wie
zur Arbeit.
Wie heißt die Brücke? Wie nennst du das?
Also Ponton nennt man das irgendwie.
Pontonbrücke.
Ja. Aus diesen Plastikteilen, die man
das
da so zusammen...
Zusammenbau. Das heißt Ponton, ich wusste es nicht. Ah ja, okay.
Ja, und vor allem, du siehst ja dann eben, wenn du da über diese Brücke gehst, siehst du ja dann auch noch die Skyline von Melbourne, was echt richtig cool ist. Und ich finde auch das Fahrerlager dort wirklich schön. Also, ne, da reden wir ja auch oft drüber. Da gibt's welche, die sind jetzt irgendwie besser als andere. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon noch ein Fahrerlager, was relativ weit vorne dabei ist, finde ich. Weil das auch schon so eine heimelige, gemütliche Atmosphäre irgendwie hat, finde ich. Also es ist nicht zu groß, es ist irgendwie grün mit dabei, so ein bisschen Rasenflächen und so, Bäumchen. Also ich finde es da schon sehr schön.
Ja, definitiv, finde ich auch. Also zum Wohlfühlen.
Ja, lebt halt davon, dass es mitten im Park ist. Ne? Das ist natürlich schon ein großer Vorteil da mit den Grünflächen. Hat ein bisschen was von Biergarten auch immer so, ne, vor den jeweiligen Hospitalities. Also ist schon schön. Ja, dann lasst uns gleich mal über das reden, was da am Wochenende passiert ist. Gibt ja doch einiges, was, sag ich mal, zumindest für Stirnrunzeln gesorgt hat. Vor allem am Ende. Vorher allerdings eine ganz wichtige Empfehlung für euch. Wie nennt man es? Verbraucherinformationen. Für alle Motorsportfans gibt es die Formel 1 natürlich auch im Stream auf Wow. Das ist der Streaming-Service von Sky. Da gibt es neben der Formel 1 natürlich auch die Formel 2 und die Formel 3 sowie alle 17 Rennen der IndyCar-Serie. Alles live und exklusiv im Stream. Checkt die Website wowtv.de/F1. Den Link gibt's aber natürlich auch hier in den Shownotes. Mega, ihr könnt Wow auf 2 Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver auf dem Tablet, auf eurem Laptop, dem Smart TV und. Also wowtv.de/F1 und schon kann's losgehen. Da sind wir wieder. Also wirklich bitte gerne auch weiterempfehlen. Und weiterempfehlen konnte man, finde ich, schon auch nochmal die Wiederholung von dem Rennen. Also da in Melbourne. Klar, wir haben den gleichen Sieger. Jetzt, wenn man nur dran drauf schaut, wie das Ergebnis wie es ausgegangen ist, können wir sagen, okay, naja, war ja jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Stimmt, aber Peter, zumindest hatte man den Eindruck, die anderen haben in Australien schon ein bisschen aufgeholt auf Red Bull. Also hatte ich zumindest den Eindruck.
Ja, vor allen Dingen Mercedes, ne? Das war ja wirklich erstaunlich. Nach dem Qualifying schon einfach ein super Ergebnis gehabt mit George Russell und Lewis Hamilton, die auf 2 und 3 standen. Und dann haben wir noch irgendwie gemutmaßt, ob es vielleicht wirklich alles aufs Qualifying ausgerichtet waren, aber ja, waren auch vom Start an dann wirklich da und sind dann an Max Verstappen vorbeigezogen. Beide dann in dem Fall, Russell und Hamilton, was ja auch einfach mal wieder schön war zu sehen, dass es ja auch mal wieder so ein Zeichen dann gibt vom Mercedes, auch wenn sie das dann natürlich im Rennen selbst dann nicht mehr halten konnten, weil Max Verstappen da auch dann einfach zu gut ist. Aber wie gesagt, Mercedes vor allen Dingen Riesenschritt gemacht. Ich habe jetzt am Sonntag nach dem Rennen auch noch gehört von Leuten, die in der Formel 1 arbeiten, dass McLaren wohl wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben muss. Die sollen wohl ihre Probleme erkannt haben. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre unter normalen Umständen, wo die beiden, Piastri und Norris, gelandet wären, ob das für die Punkte gereicht hätte. Keine Ahnung. Aber da bin ich auch gespannt, ob man das dann bestätigen kann. Aber ja, wie gesagt, vor allen Dingen ganz dickes Ausrufezeichen, finde ich, hinter Mercedes jetzt an dem Wochenende.
Und trotzdem hauen sie das Konzept in die Tonne, ne? Hat ja Toto Wolff bei dir auch nochmal ganz klar gesagt.
Ja, ich habe am Samstag auch schon mal gezuckt, weil ihr beiden das ja auch schon mal aufgegriffen habt, du und Ralf. Hab ich gedacht, wir haben ja so oft über dieses Konzept auch gesprochen, er hat so oft bei uns auch gesagt, dass es kommen wird. Nochmal am Samstag fragt, wo das Qualifying so gut gelaufen ist. Nee, das machen wir am Sonntag hinten raus. Und aber ich glaube auch, ich weiß nicht, wie dein oder wie euer Eindruck ist, aber wahrscheinlich reicht das auch einfach nicht, dann auch auf den anderen Strecken, um so nah ranzukommen, dass es dann spannend wird. Und ich glaube, dass der Anspruch von Mercedes dann doch ein anderer ist. Und ich glaube, dass man da jetzt weiter auf dieses Konzept B geht, was dann hoffentlich ein AAA-Konzept sein wird, um Red Bull dann auch dauerhaft und konsequent dann wieder gefährden zu können.
Ja, wobei, weil da kannst du ja auch wieder den Punkt anbringen, was wäre mit Mercedes gewesen, wenn das Rennen, sage ich jetzt mal, normal verlaufen wäre und es da nicht irgendwie so ein Tohu-Babohu gegeben hätte. Und im Endeffekt kommt es ja dann fürs Team auch immer darauf an, gar nicht mal so sehr, wie ist die Platzierung, sondern wie ist der zeitliche Abstand zum Führenden, also in dem Fall natürlich zu Max Verstappen. Und ich glaube jetzt kaum, dass von einem so einem Ergebnis Mercedes sich jetzt auf einmal wieder davon abbringen lässt, zu sagen, wir machen dieses B-Konzept, weil ich glaube, dass das Risiko einfach zu hoch ist, wenn du dich da auf ein so ein, ich sage jetzt mal, Ausreißerrennen verlässt, was jetzt natürlich auch noch ein bisschen anders gelaufen ist, als es so der Normalfall ist, glaube ich, sollte man
ja
nicht
vor allem
machen.
Das hatten sie ja wahrscheinlich auch letztes Jahr schon mit Brasilien gemacht, als sie da so richtig stark waren und sich vielleicht auch ein bisschen in die Irre führen haben lassen von dem Erfolg, den es da zweifelsohne gab. Und Australien ist, das ist jetzt auch nichts Neues, immer ein bisschen eine andere Strecke als die noch kommen werden, als das Gros der meisten. Also es ist mit Sicherheit keine falsche Entscheidung zu sagen, man baut was Neues mit den Ideen, die man ja schon gesammelt hatte. Das ist ja mal Fakt. Ferrari, auch so ein Ding. Auch da müsste man sagen, wenn man drauf guckt, um Gottes Willen, keine Punkte geholt. Vollkatastrophe. Übrigens ist mir aufgefallen, nachher dann so richtig, also ich habe es am Sonntag gar nicht so bewusst gesehen, aber es ist Fakt, Nico Hülkenberg hat mehr Punkte als Charles Leclerc.
Das ja. Ja, Wahnsinn.
Ja, also.
Wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja. Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass es so ist, ne? Das ist ja unglaublich. War mir nicht bewusst.
Ja, ne? Also ich fand auch, ich muss nochmal genau nachgucken, aber das ist schon so, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Denn
ja, krass.
Der hat, was hat er denn gerissen, der Charles Leclerc? Ich meine, der hat 2 Streichergebnisse am Ende des Tages. Und ja. Ansonsten ist da nicht viel. Und Nico, überleg mal, stell mal vor, der wäre wirklich Vierter geworden. Ist ja auch so eine Nummer. Hätte ja durchaus sein können. Ja, 6 Punkte. Na, nicht mehr Punkte hat er, sondern 6 und 6 sind es natürlich. Also genauso viele Punkte. Er hat nicht mehr Punkte als Hülkenberg. So ist es. Ich habe nämlich jetzt gerade nochmal nachgerechnet.
Ja. Ja, stell dir mal vor, das hätte ihm einer vor der Saison gesagt. Nach Rennen 3 bist du gleich auf mit Charles Leclerc. Ja, Wahnsinn.
Hat er unterschrieben, glaube ich.
Ja, ich glaube, kommen wir dann eh später noch drauf auf dieses fantastische Wochenende in jeglicher Hinsicht von Nico Hülkenberg. Aber zu Ferrari nochmal, auch um Charles Leclerc tut's mir einfach irgendwie leid, weil ich ihn auch einfach so als Typen wahnsinnig sympathisch finde. Ein freundlicher Mensch, gut erzogen und ja, hat das bislang so gut gemacht, finde ich ja auch bei Ferrari, wenn man nur mal sieht, ja, am Anfang auch gleich gegen so ein Großkaliber wie Sebastian Vettel zu bestehen und das auf eine beeindruckende Art und Weise besser gewesen als Vettel am Ende, unter welchen Umständen auch immer. Aber ja, es tut mir irgendwie leid, also dass es da nicht vorangeht und das wird wieder dauern jetzt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass auch die Laune bei Fred Vasseur jetzt so langsam eine andere ist als die, die er noch bei den ersten beiden Rennwochenenden hatte, weil der weiß auch, dass der Weg, glaube ich, ein langer ist, bis die da wieder mitmischen können. Gruselig, ne? Und ich meine auch am Ende auch Sainz gegen Alonso. Ich weiß nicht, ne? Ich meine, auch da, es ist halt eine Strafe einfach, ne? Und ich finde sie auch dann am Ende nicht zu harsch. Ihr habt das ja auch thematisiert, Sascha, mit Ralf. Also ja, es steht unter keinem guten Stern, die Saison von Ferrari.
Ja, vor allem seine Argumentation, ne? Ich meine, dieser Funkspruch war natürlich schon, da hat er einem schon leid getan mit please, 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 ja. Also nochmal, ne? Ich glaube, das
hilflos.
Ja,
das,
ne? ja, ich meine, gut, ich kann es ja verstehen. Ja. Ich kann es völlig verstehen. Aber wäre dieser Fauxpas, dieser Unfall am Anfang des Rennens passiert, hätte er die Strafe ja auch sofort kassieren müssen und hätte auch nicht sagen können, ich will erst nochmal mit euch reden. Also da wäre die Strafe ausgesprochen worden und er hätte die 5 Sekunden bekommen. Es ist ja total unerheblich, wann er diese Strafe begeht oder diesen Fehler macht. Es ist halt so, ja. Muss er leider akzeptieren und die ist auch so zu nehmen. Also auch wenn es im Nachgang keine Auswirkungen für Alonso gehabt hatte, weil er danach quasi gewertet wurde, wie es vorher war, muss er natürlich bestraft werden. Und andere hatten Glück, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Logan Sargeant, wie der den De Vries abräumt.
Das wurde ja nicht mal untersucht, also, ne?
Ja, muss ich auch sagen. Normalerweise hättest du da auch sagen müssen, pass mal auf, mein lieber Logan, so nicht. Das gibt eine Strafe, irgendwie Startplatzstrafe fürs nächste Rennen oder so. Mhm. Ne? Weil der hat, klar, der war außerhalb der Punkte völlig egal, aber trotzdem.
Aber glaubt ihr, dass das vielleicht in diesem ganzen Chaos auch so ein bisschen untergegangen ist?
Ja, glaube ich schon.
Weil es gab ja, wie gesagt, nicht mal irgendwas mit noted oder untersucht oder irgendwas. Ich glaube, dass das einfach durchgerutscht ist, ehrlich gesagt.
Das war einfach zu viel, ja. Und klar, wir haben ja auch viel drüber diskutiert, auch viel mit den Sky Formel 1 Zuschauern, die über Social Media ja auch ihre Meinung abgegeben haben, bei uns auf den Instagram-Kanälen, auch auf den offiziellen bei uns, bei Sky Sport Formel 1. Das ist einfach eine Entscheidung gewesen von der Rennleitung, die man im Nachhinein einfach sagen muss, hätten sie anders machen können und vielleicht sogar müssen. Regelkonform war es, das haben wir ja in der Sendung auch gesagt, das ist so. Aber man muss halt da nicht hinten raus nochmal rot geben, wenn da Teile auf der Straße liegen und es sind noch 3 Runden zu fahren, dann fahre ich halt mit Bernd Mailänder um die Teile rum und mit dem Safety Car und die anderen müssen langsam drumherum oder hinterher fahren. Ist so. Also haben wir ja schon früher auch gehabt.
Ich fand es auch dann einfach ganz interessant, nochmal dann so in der Breite dann auch die Protagonisten zu hören. Ne? Sascha, du sagst es gerade, ihr habt es im Kommentar gesagt, Toto Wolff hat es ja dann auch nochmal genauso bestätigt, hat gesagt, nein, es ist genau richtig gewesen, weil regelkonform, und Nico Hülkenbergs Eindruck dann als Fahrer, den fand ich dann auch nochmal interessant, einfach nochmal das dann auch aufzugreifen, wie gefährlich das Ganze dann auch dann nochmal geworden ist und das mit Ankündigungen. Ne? Das habt ihr ja auch vorher gesagt, ne? Das war ja auch interessant, auch Ralfs klare Position als ehemaliger Fahrer, da dann nochmal zu hören. Und ja, das wird einem dann auch klar und bewusst, wenn man dann diese Szenen da nochmal sieht. Also wirklich angekündigt, ich habe es nur auch von Sergio Perez gelesen, jetzt dann heute auch nochmal, dass er gesagt hat, er ist gespannt, wann's den ersten riesen Crash dann auch wieder geben wird in der Formel 1, wo dann mehr auch passiert. Ja, irgendwie ist es unglücklich, nach wie vor, was die Rennleitung da macht. Und mein Eindruck ist auch nach wie vor der, dass Michael Masi, der war ja an dem Wochenende auch da, der Australier, also ganz so schlecht waren sie mit ihm nicht unterwegs, weil ich glaube schon, dass er einen guten Draht hatte zu den Fahrern, auch zu dem Gros der Teams, ja, und dass er ein gutes Gefühl hatte. Und ich glaube, dass das Gefühl gerade einfach nicht so die Stärke ist der aktuellen Rennleitung.
Du kannst, glaube ich, im Moment auch als Rennleitung / Stewards irgendwie auch nicht so richtig was richtig machen, weil jetzt haben wir zwar eine Situation, wo sie quasi dem Regelwerk genau gefolgt sind, ja. Und es ist aber irgendwie trotzdem ist wieder Diskussionsbedarf da. Und ich finde irgendwie so ein bisschen, also was mich gar nicht so sehr stört, ist diese zweite rote Flagge, die es da gegeben hat. Weil ne, Sicherheit, das Argument schlägst du halt nicht, ne? Wenn sie sagen, es ist zu gefährlich wegen diesen Teilen auf der Strecke etc., dieses Argument schlägst
doch,
du nicht.
Ich frage mich dann nur, weil dann soll sie halt hinterm Safety Car um die Teile rumfahren. Es sind nur noch 2 Runden zu fahren, dann fahren sie halt um die Teile rum. Du musst ja keine rote Flagge machen. Machen Safety Car und dann fahren sie um die Teile rum. Wo ist das Problem?
Ja.
Also Ich
weiß nicht, ich kann das jetzt schwer beurteilen, ob diese, wie diese Teile da auf der Strecke gelegen haben, ob die dann nicht einfach sagen, irgendwie, okay, das, nee, das können wir nicht machen, weil die sich trotzdem alles
das
irgendwie.
Haben wir ja gesehen, das Risiko, wenn die mit dem Safety Car da langsam rumfahren, ist deutlich geringer. Klar können die da auch über irgendwas fahren und sich einen Plattfuß einholen, aber bei 80 km/h ist das was anderes, als wenn es haben wir ja gesehen, was dann passiert. Und wir haben es, das war ja auch so eine Nummer. Ich hab's ja noch gesagt, ja, man muss jetzt nicht nur an die Fahrer denken, sondern da stehen ja auch Leute hinterm Zaun. Und es hat ja sogar einen Zuschauer erwischt, wie man jetzt mitbekommen hat. Also nicht schlimm, Gott sei Dank.
Habe ich auch gelesen, ja.
Aber nicht auszudenken, was passiert, wenn da so ein Frontflügel quer rüber fliegt und dahinter steht ein Kind zum Beispiel. Ja, das, um Gottes Willen, das will doch keiner sehen. Also da muss man auch ein bisschen dran denken. Gerade bei der Strecke, wenn das jetzt irgendwo ist in... Wo viel Platz ist, meine Güte, dann ist das wieder anders vielleicht zu bewerten als bei einem Stadtrennen, wo man eh sehr nah dran ist.
Ja, aber da wollte ich ja gerade noch drauf kommen. Für mich ist mehr die Entscheidung, die kritische, warum machst du einen stehenden Start?
Auch, ja, klar, natürlich.
Raus. Das ist ja, also ehrlich gesagt ist das für mich, weil du kannst zwar sagen, okay, du brichst jetzt das Rennen ab, setzt eine rote Flagge, weil du der Meinung bist, das ist auch hinterm Safety Car zu gefährlich mit diesen Teilen, die da auf der Strecke liegen, was auch immer. Nur es ist ja die Entscheidung des Rennleiters, ob stehender Start oder fliegender Start hinterm Safety Car. Wieso machst du da nicht das?
Ja, also da war der Ralf ja auch überrascht, dass es dann den stehenden Start gab. Klar, das war die andere Option, aber die erste Entscheidung ist schon mal die falsche gewesen, da rot zu geben, also dann am Ende. Ne? Vor allem, wenn du bedenkst, was war vor 2 Wochen in Saudi-Arabien, da haben sie nicht mal das Auto gesehen, obwohl es im Kamerabild zu sehen war, dass das da steht. Also das kommt ja auch noch dazu. Also ich möchte den Job auch nicht haben, ne? Also um Gottes Willen, das ist glaube ich auch nicht so ganz einfach. Eine unfassbare Verantwortung, die du hast, und das wird ja alles nicht einfacher. Ich weiß, viele sagen Charlie Whiting, der leider verstorbene Ex-Rennleiter, war der allerbeste, da wäre es anders gewesen. Aber auch da musst du natürlich sagen, das war auch eine andere Zeit. Es entwickelt sich ja auch alles. Wobei der natürlich auch immer sehr souverän war, aber auch nicht alles richtig gemacht hat. Erinnert euch an Suzuka.
Das stimmt.
Hier, Jules Bianchi, das war auch nicht hundertprozentig richtig. Da hat er Doppelgelb gegeben, da hätte man vielleicht das Rennen sogar abbrechen müssen in der Situation.
Charlie Whiting war auch einer, der immer strikt dem Regelbuch gefolgt ist. Also der hätte auch die zweite rote Flagge genauso gegeben.
Auch das Ding. Ne? Also es ist, wie gesagt, ich möchte nicht diesen Job machen, das ist nicht einfach. Man muss da auch vorsichtig sein mit der Kritik. Klar, wir haben auch ziemlich heftig natürlich kritisiert in der momentanen Situation, in der Emotion dann vielleicht auch heraus. Aber trotzdem, nach Abwägung aller Dinge, muss man wahrscheinlich dann auch, gerade bei der FIA, die Selbstkritik dann auch haben und sagen, ja, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung.
Und noch dazu, finde ich, kommt immer noch das Thema, dass ja auch dieses Regelwerk dermaßen kompliziert und aufgebläht ist, dass du ja für alle Eventualitäten irgendwelche Szenarien da drin stehen hast und es dann eben quasi genau dazu kommt, dass ein Rennleiter / die Stewards dann auch in relativ kurzer Zeit irgendwie entscheiden müssen, welche Passage mit welcher Ausnahme und wie pipapo trifft denn jetzt eigentlich zu und wonach muss ich denn entscheiden? Weil ich finde schon, dass dieses Regelwerk einfach echt zu kompliziert ist und ich glaube, dass da auch dann mal ein Rennleiter und auch die Stewards einfach mal Schwierigkeiten haben, da den richtigen Weg durchzufinden.
Ja, das auf jeden Fall. Und wenn wir übrigens noch bei einem sind, der auch noch eine Strafe verdient gehabt hätte eigentlich, dann ist es Pierre Gasly, ne? Weil so wie der zurückgerumpelt ist und seinen Teamkollegen abgeschossen hat, mein lieber Mann, also da hatte er Glück, dass es der Teamkollege war, weil natürlich innerhalb des Teams keine Strafe gefordert wird. Aber wäre es ein anderes Auto gewesen, glaube ich, die hätten eine Strafe gefordert und dann hätte er ein Problem bekommen möglicherweise, weil dann hätte er nicht noch ein Pünktchen gekriegt und dann hätte er nicht fahren dürfen. Also das nächste Mal.
Das Ding ist zwei wert gewesen.
Ja. Also auf jeden Fall waren das mal zwei Punkte. Hat er auch ein bisschen Dusel gehabt, der Pierre Gasly. Ging auch ein bisschen unter in der ganzen Hektik da. Ja, also Wahnsinn. Also die genaue Schadenssumme weiß man jetzt auch nicht. Aber ein paar hunderttausend waren es auf jeden
Sehr
Fall. Also
teuer.
Das, glaube ich, geht schon noch über die Millionen drüber.
Denke ich auch.
Zwei komplett kaputte Alpinen, ne?
Weißt du, das Problem bei der Rennleitung ist auch um den Nils Wittig. Das ist so das, was ich jetzt auch beobachte. Ich glaube, dass ihr das genauso sehen werdet, ist, dass er einfach auch jede Tür gerade mitnimmt, die sich da irgendwie öffnet. Und es gibt so viel Polemik um den Schmuck von Lewis Hamilton, um die Zäune, ob man auf die klettern darf, ja, nein. Also er ist so ein bisschen wie so der neue Sheriff in der Stadt, der sich erstmal einen Namen machen will. Mir ist es teilweise ein bisschen zu viel und auch zu offen ausgetragen. Das ging ja gleich los auch bei seinem ersten Auftritt, was man gehört hat von den Fahrern in der letzten Saison zu Beginn, als er da kurz gesprochen hat, keine Fragen erlaubt hat, so ungefähr. Also die Art und Weise, wie er das macht, glaube ich, kommt nicht ganz so gut an. Und das meine ich auch mit dem Gefühl, was ihm glaube ich, so ein bisschen fehlt. Das ist zumindest mein Eindruck, auch jetzt bei so einer Situation. Ich glaube, Sascha, du hast es gerade gesagt, am Ende müssen sie sich selbstkritisch damit auseinandersetzen, vielleicht auch über den Weg, den man da so grundsätzlich auch eingeschlagen ist und eingeschlagen hat, auch gegenüber den Fahrern. Also ich glaube, das wäre nicht so schlecht, das nochmal zu überdenken, auch von Nils Wittig.
Ja. Richtig, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass da, also zumindest an die Öffentlichkeit, nichts kommt. Also das glaube ich nicht, aber gut, vielleicht wird ja alles anders. Und ich meine, die nächste Problematik stellt sich ja dann jetzt schon auch wieder in Baku. Da haben wir auch wieder eine Strecke, die gefährlich ist. Also das ist jetzt auch nicht so ganz ohne in Baku. Und erinnere dich, da hatten wir letztes Jahr auch schon den einen oder anderen Stress. Das ist halt so, leider. Es wird nicht einfacher. Das ist mal Fakt. Lasst uns über freudige Dinge sprechen. Über Nico Hülkenberg. Also das ist schon, finde ich, bemerkenswert und beeindruckend zugleich. Sein ganzer Auftritt, wie er ist, also ich meine, er hat es ja bei dir im Interview gesagt, Peter. Ich bin im Reinen mit mir und das merkt man.
Ja, absolut. Finde ich auch. Ne? Also das ist so. Also ich habe mir auch echt drüber nachgedacht über den Nico auch am Wochenende, und ich meine, locker ist er ja immer gewesen, ne? Das ist ja gar keine Frage, aber ich glaube, dass er noch mal mehr diesen Fokus hat und auch, glaube ich, für sich weiß, was er braucht und was er nicht braucht, und das meine ich mit Fokus, um an so einem Wochenende dann auch wirklich hundertprozentig sich erstmal auf das zu konzentrieren, was wichtig ist mit diesem Sport. Und ich meine, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal transportiert, auch dieses nach Maranello fahren, sich vorzubereiten auf die Strecken im Simulator, das bessere Setup zu erwischen von Beginn an, so dass sich der Teamkollege später am Setup von Hülkenberg orientieren muss. Also das ist schon stark bislang. Ich wünsche ihm, dass Haas so dranbleiben kann und auch hier und da immer mal wieder einfach ein Ausrufezeichen setzen kann, dass er auch so bei der Stange bleibt. Und ich finde auch die Frage, die du aufgeworfen hast, Sascha, super interessant. Wäre echt mal spannend zu sehen, wie er performen würde, wenn er in einem absoluten Top-Auto sitzen würde. Das fände ich auch total spannend, weil ich glaube, das ist jetzt so nochmal so die Chance, die er für sich sieht und irgendwie auch gerade echt so beim Shop verpackt. Dazu ist er halt auch einfach eine Erscheinung in den Interviews. Das ist ja eh klar, immer für einen Spruch gut, ob es jetzt Code Brown ist oder sonst irgendwie was. Also das macht gerade schon echt jede Menge Spaß mit Nico Hülkenberg.
Und Sandra, die Verbindungen zu Top-Teams, die gab es ja immer mal so lose in seiner jetzt mittlerweile schon sehr langen Karriere, aber es hat nie geklappt, ne?
Nee, es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Ich glaube, weil er auch dann doch in den Autos, in denen er gesessen hat, nie diese ganz großen Ausrufezeichen mal hatte, weißt du? Der hat kein Podium irgendwie geschafft bisher. So, und jetzt guck dir mal einen Lance Stroll an, der ist jetzt auch schon lange gefahren und der hat aber immerhin dann auch schon mal, auch mit einem, ich sag mal, schlechten bis Mittelklasse-Auto dann doch mal ein Podium geschaffen. Ich glaube, dass das Nico Hülkenberg dann immer so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dass jeder immer wusste, der Typ hat wirklich unfassbares Talent, aber es gab nie so dieses eine Aufmerken, wo man sich gesagt hat, okay, das war jetzt wirklich eine krasse Leistung. Da reden wir natürlich immer noch über diese Führungsrunden und auch diese Pole, die er da hatte in Brasilien. Das ist jetzt natürlich aber halt auch schon etwas länger her und das war auch zum Ende seiner Zeit, bevor er dann erstmal aufgehört hatte, ja auch quasi das einzige große Moment, das er hatte. Das glaube ich, dass ihm ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ich würde es ihm wünschen, dass er jetzt vielleicht über dieses Jahr mit einem Haas gut performen kann, um dann vielleicht eben auch nochmal doch die Chance eventuell zu bekommen, in einem Top-Team zu sitzen. Aber ich frage mich jetzt tatsächlich schon, wie er dann auch möglicherweise umgeht in der Phase, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Weil bisher muss man ja sagen, alles für ihn genauso gelaufen, wie man sich's vorstellen muss. Er kommt zurück, er hat gute Rennen, hat keine großen Fehler gemacht. Die Ergebnisse, die kommen dann jetzt so in den ersten drei Rennen rein. Aber ehrlicherweise, er sitzt halt auch in einem Haas. Also ich glaube halt nicht, dass diese Welle weiterhin sich so aufbaut. Ich glaube, da kommt dann auch schon mal ein Dämpfer.
Nee.
Und da bin ich dann...
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Ja.
Glaube ich auch nicht. Ja.
Meinst du, dass der Haas jetzt einfach so weiter so performt?
Ja, und ich glaube auch in der Kombination mit Nico. Ich glaube schon, dass... Also, mit der Reife, die er hat, mit diesem absoluten Willen jetzt nochmal, ich glaube, dass er auch weiß, auf was er sich eingelassen hat. Und auch wenn mal eine Phase dabei ist, die vielleicht weniger gut laufen sollte aus seiner Sicht oder aus der Sicht vom Haas-Team, glaube ich, dass er damit umgehen kann und gut umgehen kann. Ich glaube, der weiß schon, worauf er sich da eingelassen hat. Und ich glaube auch, dass der Haas schon eine gute Rolle spielen kann in der Saison.
Ja, ich glaube auch, dass der Haas nicht so schlecht ist, wie man das hätte vielleicht vermuten können. Das ist ein deutlich besseres Auto als letztes Jahr und viel, viel besser als vor 2 Jahren, also zu der Zeit, als Mick Schumacher drin saß. Und die haben ja auch noch ein paar Sachen in der Hinterhand. Die Entwicklung, Zusammenarbeit mit Ferrari ist ja auch jetzt noch nicht so lang her. Das läuft alles an. Dem ganzen Zeugs muss man natürlich auch Zeit geben. Am Ende ist das mit so einem Formel-1-Team ja so wie mit einem riesengroßen Ozeandampfer. Also du drehst als Kapitän am Rad, am Steuerrad, und es dauert, bis sich dieses Schiff bewegt. Das ist jetzt kein Ruderboot, wo du einmal ein bisschen ziehst am Ruder und sofort dreht sich das auf der Stelle. Das dauert, bis diese ganzen Mechanismen greifen. Das war in der Vergangenheit schon immer so. Überleg bei Teams wie jetzt Mercedes, als die angefangen haben, 2010. Die haben 4 Jahre lang am Steuerrad gedreht, ja, einmal in die Richtung, und nach 4 Jahren ist es in die Richtung gefahren, wo sie hin wollten, nämlich Richtung WM-Titel. Und ich glaube, das ist bei allen Dingen da so. Bis da erstmal Ergebnisse zu sehen sind, musst du viel Zeit, Geduld und vor allem viel Geld investieren. Das ist so. Und ich glaube, dass das beim Haas jetzt so langsam kommt.
Also ich lasse mich ja sehr gerne auch in dieser Richtung sehr positiv überraschen, aber ich glaube trotz allem, dass es da auch für Haas und auch für Nico Hülkenberg Dämpfer geben wird. Und das, wie gesagt, meinte ich ja nur, wäre dann halt für mich interessant zu sehen, wie er dann auch mit solchen Phasen umgeht.
Aber ich glaube, dass er das gut meistern wird, wie Peter schon gesagt hat. Der ist gereift. Ne? Ich meine, der ist Familienvater, der hat 3 Jahre gehabt, wo er, glaube ich, auch Demut so ein bisschen gelernt hat. Also wir kennen ja unseren Nico auch in gewisser Weise. Ein lieber Kerl, aber der weiß natürlich schon auch, wie man sich zu präsentieren hat, das ein oder andere Mal. Jetzt ist er unter der Haube und hat, wie gesagt, Frau und Kind. Fährt halt nicht zum Party machen irgendwo hin dann, wenn Freizeit ist, sondern fährt mit seiner Familie in Familienurlaub nach Dubai und macht Kinderrutschen unsicher mit seiner Tochter und hat Spaß dabei. Und das meint er, glaube ich, auch mit seiner Reise. Er ist wo angekommen und ruht in sich. Und das macht es dann halt vielleicht auch aus. Und das ist ja nicht selten, hat man ja verschiedene Beispiele im Sport auch und im Berufsleben in der freien Wirtschaft auch Leute, die dann auf einmal gesettelt sind und plötzlich noch mehr Leistung bringen können. Also ich sehe das positiv.
Ich auch.
Gut, sind wir uns ja einig. Das freut mich.
Ihr Lieben, ich muss so langsam aufbrechen.
Ich habe schon gehört.
Weil wir gleich boarden.
Last call for Mr. Hardenacke.
Ja, ja. Nein, hast du nicht. Ich bin ja ein bisschen langsam jetzt gerade hier im Kopf aufgrund des Jetlags und so weiter. Aber machen wir jetzt hier keine Haben wir keine Angst jetzt hier.
Nein, nein, alles gut.
Ich bin gut in der Zahl.
Die warten schon auf dich. So ist nicht. Außerdem,
ich weiß.
Außerdem bist du in Begleitung.
Die warten schon auf dich.
Nein, die warten auf dich. Du hast ja den, du hast ja den lieben Chris dabei, aus der Sky Formel 1 Redaktion. Genau. Der aufpasst auf dich, dass du da sitzen bleibst.
Das stimmt, das stimmt.
In Bangkok.
Das ist so. Servus, Servus TV, die Kollegen aus Österreich sind auch mit uns hier zum Großteil noch unterwegs.
Dann kann nichts passieren.
Na gut, dann würde ich sagen, richten wir den Blick auf unseren nächsten Podcast. Wie immer dienstags, überall dort, wo es Podcasts gibt, gibt es dann die neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Dort werden wir uns ein schönes Thema suchen, wird sich mit Sicherheit viel ergeben in der nächsten Woche, denn es ist ja ein bisschen längere Pause, nachdem der Shanghai Grand Prix ausgefallen ist. Nächste Station ist dann Baku, freuen wir uns drauf, aber davor gibt's nochmal Backstage Boxengasse in einer guten Ausgabe, das auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und eine tolle Woche. Ciao, ciao.
Schöne Woche euch, gute Reise, Peter.
Dankeschön, liebe Grüße an alle, bis bald.
Eigentlich ist die Glanzparade ja eine herausragende Fernsehsendung bei Sky. Immer montags, Erstausstrahlung, 18.30 Uhr. Aber
es gibt diese Fernsehsendung, das ist das Faszinierende, auch als Podcast bei allen gängigen Portalen. Die Glanzparade mit Frank Buschmann
und Wolf-Christoph Fuchs
und Timo Schmidtchen.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more, right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.